Frühstart, der Neo-Podcast für besondere Eltern. Wissen rund um Versorgung, Stillen, Nachsorge und Entwicklungskontrollen von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Am Mikrofon Martin Wald von der Neonatologie Salzburg. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keine medizinische Beratung. Die Sprecher sind für die Inhalte verantwortlich. Sie unterliegen dem Wandel der Wissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zum Neo-Podcast für besondere Eltern. Es freut mich sehr, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind und Sie haben wahrscheinlich bereits am Logo gesehen, dass wir uns erstmals den pränatalen Themen zuwenden möchten. Das bedeutet Themen, die vor der Geburt bereits besprochen werden und nachdem die Pränatalgespräche mit Eltern bei drohender Frühgeburt hier in Salzburg hauptsächlich mein Bereich sind. Das heißt, ich spreche mit den allermeisten Eltern vor der Geburt über eine mögliche Frühgeburt. Und aus dem Grund habe ich auch keinen Gast oder Kollegen eingeladen, um darüber zu reden, sondern ich möchte Ihnen erzählen, wie solche Gespräche von mir geführt werden. Grundsätzlich ist es so, dass ich zwei Arten von Pränatalgesprächen führe. Das eine ist bei drohender Frühgeburt eine Risikoevaluierung oder ein Abschätzen der Chancen und Risiken bei der drohenden Frühgeburt. Und das zweite, über das ich heute und jetzt reden möchte, ist das Erklären des Ablaufes rund um die Geburt und die erste Zeit danach, welche Dinge sind wichtig, auf was muss man achten, wo liegen Probleme, damit die Eltern wissen, was auf sie zukommt. Das ist ein Gespräch, das in der Regel geführt wird, wenn es schon mehr oder weniger gut absehbar ist, dass es in den nächsten Tagen wohl wahrscheinlich zu einer Frühgeburt kommen wird. Und damit die Eltern eben wissen, was da auf sie zukommt in dieser ganzen kritischen, angstüberladenen Situation, ist es durchaus die Aufgabe, da eine Ruhe reinzubringen und auch die Ungewissheit ein bisschen zu beseitigen und die Möglichkeit zu geben, sich ja auf die Dinge einzustellen und vorzubereiten, soweit das halt überhaupt möglich ist. Und das beginnt damit, dass wir den Eltern sagen, dass wir auf der Neonatologie grundsätzlich nicht frühgeborene Kinder, sondern frühgeborene Familien betreuen. Dass die Familien uns extrem wichtig sind, dass wir ein Augenmerk auf die gesamte Familie haben und dieses Fokussieren auf diese Kernfamilie, Eltern, Vater, Mutter und das Kind, das Kerninteresse von uns ist und dass das ist, was wir nach Möglichkeit umsetzen möchten mit Ihnen eben gemeinsam. Und dann ist es weiters eben auch sehr, sehr wichtig, dass die Eltern wissen, wie eben so dieser ganze Ablauf ist, was passiert, wer übernimmt das Kind, wie schaut das eben aus, welche Maßnahmen werden gesetzt, zu welchem Zeitpunkt. Und grundsätzlich ist es so, dass wir die Kinder an der Nabelschnur versorgen. Das bedeutet, dass die Neonatologie quasi zur Geburt direkt hinkommt. Sowohl bei der Spontangeburt als auch beim Kaiserschnitt versorgen wir das Kind noch an der Nabelschnur. Wir kommen da mit einem Aufbau, den wir Concord nennen, was im Prinzip so ein mobiler Erstversorgungstisch ist, wo man wirklich zum Kind unmittelbar nach der Geburt dazukommen kann und hinfahren kann. Das passiert sowohl bei der Spontangeburt als auch beim Kaiserschnitt. Spontangeburt im Kreissaal sind wir also die letzten Minuten vor der Geburt mit anwesend, was natürlich das Gesamtambiente bis zu einem gewissen Grad stört, aber halt einfach notwendig ist, dass wir dort mit dem gesamten Aufbau anwesend sind. Wir fahren dann eben zur Mutter hin, sobald das Kind geboren ist. Das Kind kommt auf diesen Versorgungstisch drauf, wird danach von einer Plastikfolie umhüllt. Diese Plastikfolie hat die Aufgabe, Verdunstungskälte zu verhindern, dass die Kinder warm bleiben und nicht durch die feuchte Hautoberfläche, wo dann die ganze Flüssigkeit verdunstet, dadurch auskühlen. Zusätzlich ist noch ein Wärmestrahler von oben und auch auf dem Erstversorgungstisch unter dem Kind ist ebenfalls noch eine Wärmeeinheit drinnen, sodass das Kind warm bleibt. Aber die Mutter oder die Eltern dürfen dann bereits oder können unmittelbar nach der Geburt bereits ihr Kind angreifen und eben ihr Kind das erste Mal begrüßen. Gleichzeitig versorgen wir eben die Atmung des Kindes und sorgen dafür, dass das Kind atmet. Und wir belassen das Kind eben so lange an der Nabelschnur, bis eine ausreichende Atmung etabliert ist. Dadurch ist eben die Durchblutung der Lunge etabliert. Wenn man das Kind nämlich vorzeitig abnabelt, hat das Kind das Problem, dass die gesamte Durchblutung der Lunge dann das Gesamtblutvolumen des Kindes quasi reduzieren würde und damit den Blutdruck reduzieren würde. Wenn es aber an der Nabelschnur noch dranhängt, kann es eben das Blut aus der Nabelschnur holen und damit eben das zirkulierende Blutvolumen stabil halten und damit den Blutdruck sehr viel stabiler halten. In dieser Zeit, wo das Kind eben beginnt, auch spontan zu atmen und alle Kinder atmen spontan, also alle, auch die kleinsten Frühgeborenen beginnen spontan zu atmen, mit mehr oder weniger Unterstützung unmittelbar nach der Geburt. In der Zeit, wo eben das alles etabliert ist, beginnen wir eben auch schon die Atmung zu unterstützen. Das machen wir, indem wir dem Kind einen gewissen Luftdruck applizieren in die Lunge. Das wird am Anfang über eine Maske getan, die über Mund und Nase drüber geht. Dann im weiteren Verlauf in Form von so einem grünen Schlauch, der in der Nase drinnen steckt und der dann eben diesen Druck in die Lunge rein appliziert, damit die Lunge aufgeht, die Alveolen aufgehen, die Lungenbläschen sich eröffnen und dann das Kind ausreichend spontan atmen kann, was in der Regel immer funktioniert. Also alle Kinder können nach der Geburt atmen, solange nicht irgendeine gravierende Erkrankung oder ein Reifungsproblem der Lunge irgendwie dahinter steckt und die Lunge nicht ausreichend ausgebildet ist, was unglaublich selten ist und de facto eine echte Rarität ist. Aus dem Grund können einfach alle Kinder, oder sagen wir, dass alle, mit diesen paar wenigen Ausnahmen halt, Kinder atmen können und die stabilisieren sich dann immer an diesem CPAP. Und sobald das Kind dann ausreichend atmet, kann das Kind abgenabelt werden und danach beginnt der eigentliche Vorgang der Erstversorgung, den wir durchführen. Diese Erstversorgung sieht in erster Linie vor, die Atmung weiter zu verbessern. Und das funktioniert dadurch, dass wir den Kindern Surfactant geben. Surfactant ist eine Substanz, die wir alle in unserer Lunge drinnen haben und die unsere Lunge elastisch macht und die halt von Frühgeborenen noch nicht so ausreichend produziert wird. Grundsätzlich ist es so, dass wir bei uns allen Kindern unter 28 Wochen Surfactant geben. Also wir schauen nicht, ob sie es jetzt wirklich brauchen oder nicht brauchen, was durchaus auch Vorgehen in manchen Häusern ist oder in vielen Häusern ist, dass man eben auch bei diesen ganz kleinen Kindern bereits schaut, ob sie es wirklich brauchen, ein Surfactant oder nicht. Wir sagen, dass die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, dass sie Surfactant brauchen, dass wir allen unter 28 Wochen den Surfactant geben. Und erst ab 28 Wochen, wenn sie älter in der Gestationswoche sind als 28 plus 0, schauen wir uns an, wie der Sauerstoffbedarf ist, wie die Lunge ist, wie die Lunge im Ultraschall ist und geben dann erst bei Bedarf im späteren Verlauf den Surfactant, wobei wir zugegebenermaßen relativ großzügig sind und sobald wir den Eindruck haben, dass sie ein bisschen sich anstrengen mit der Atmung, eher den Surfactant frühzeitiger geben als länger warten. Erst so mit 32 Wochen und darüber schauen wir erst wirklich den Kindern länger zu, ob sie jetzt wirklich den Surfactant brauchen oder nicht und wirklich nur dann, wenn es nicht anders geht, ihnen dann den Surfactant geben. Also wenn es wirklich alle Indikationsstellungen im Ultraschall, Sauerstoffbedarf und sowas erreicht sind, dann kriegen diese Kinder den Surfactant. Ab 34 Wochen ist es meist nicht mehr notwendig, dass sie den Surfactant kriegen, weil da theoretisch die Lunge bereits so ausgebildet ist, dass sie keinen Surfactant brauchen. Aber das sind dann schon die späteren Frühgeborenen, über die möchte ich jetzt nicht mehr so genauer darauf eingehen. Bleiben wir bei den ganz kleinen Frühgeborenen, Frühgeborenen an der Grenze der Lebensfähigkeit. Die kriegen eben den Surfactant. Damit sie diesen Surfactant bekommen können, müssen wir, nachdem das Kind quasi abgenabelt ist, im Kreissaal nach der Spontangeburt ein bisschen weg von den Eltern fahren, also so, aber noch in Sichtweite, also noch im Kreissaal bleibend, und dann dort die gesamte weitere Erstversorgung durchführen. Beim Kaiserschnitt im Sektio-OP fahren wir dann, sobald wir das Kind abgenabelt ist, die Atmung stabil ist, in den Nebenraum und versorgen dort das Kind weiter und geben ihm dort den Surfactant. Diese Prozedur der Surfactant-Gabe nennt sich LISA, Less Invasive Surfactant Administration, ist eine Methode, wo eben der Surfactant nicht über einen dicken Beatmungsschlauch, so wie es früher üblich war, verabreicht wird, sondern über einen dünnen Katheter, der eben in die Luftröhre eingefädelt werden muss, wird der Surfactant dann gegeben. Das ist ebenfalls eine Intubation, das ist ebenfalls eine unangenehme Prozedur, die nicht nett ist, aber halt notwendig ist, um eben den Kindern das Atmen zu ermöglichen. Das heißt, diese Surfactant-Gabe ist nicht lieb, aber schlicht und ergreifend notwendig. Damit das gut funktioniert, bekommen die Kinder, bevor wir den Surfactant geben, einen venösen Zugang. Das ist eben ein kleiner Venflon, der in eine periphere Vene entweder an der Hand oder am Fuß gelegt wird. Ganz selten applizieren wir den Kindern bereits zu diesem Zeitpunkt einen zentralen Zugang. Da fehlen wir ein dünnes Schlauchel über diesen zuerst peripher gelegten Venflon hinein, der dann weiter nach vorne bis zum Herzen reicht. Das passiert aber nur dann, wenn wirklich eine Indikation, also wenn vorher besprochen wird, dass wir das brauchen werden, dass diese Kinder davon profitieren. Aber sonst normalerweise genügt dieser periphere Zugang. Über diesen peripheren Zugang kriegen die Kinder dann sofort Zucker und Elektrolyte, quasi das, was sie an Energie brauchen. Parallel beginnen wir auch bereits mit einer antibiotischen Therapie. Letztendlich ist es so, dass die Hauptursache der Frühgeburt einfach in den allermeisten Fällen irgendwas mit einer Infektion zu tun hat. In den allermeisten Fällen ist es so, dass die Infektion noch nicht zum Frühgeborenen vorgedrungen ist, aber trotzdem die Ursache dafür ist, und damit das Kind eben abgeschirmt wird, kriegt es Antibiotika. Ein weiteres Medikament, was die Kinder kriegen, bevor das Surfactant appliziert wird, ist Koffein. Wir Neonatologen lieben Koffein. Man kann den Früchten nicht genügend Koffein geben. Das sind ziemlich hohe Dosen, die wir da geben. Im Verhältnis zum Körpergewicht oder im Verhältnis zu dem, was wir in Kaffee trinken können, kriegen die Kinder sehr viel Koffein. Welche Wirkung hat Koffein? Koffein ist sehr stark atemanregend bei diesen Kindern, ist auch neuroprotektiv. Das bedeutet, das schützt das Gehirn. Macht für die Kinder total Sinn, Koffein zu geben. Auch letztendlich über die Muttermilch, auch wenn die Mutter also Kaffee trinkt, stört uns das überhaupt nicht. Wenn in der Milch Koffein drinnen ist, ist es halt ein bisschen mehr. Aber so viel, wie wir ihnen täglich geben, kann die Mutter gar nicht Kaffee trinken und das kann gar nicht so viel über die Muttermilch drüber gehen. Also Koffein ist super. Und wenn das Koffein dann im Kind ist, beginnt diese eigentliche LISA-Prozedur, wo die Kinder eben dann am Rücken gelegt werden. Mit einem Metallinstrument muss man da eben dann über den Mund die Luftröhre aufsuchen im Hals und dann den dünnen Katheter hineinfädeln. Das ist sehr unangenehm. Die Kinder sind aber zu dem Zeitpunkt noch im Geburtsstress drinnen. Die Geburt ist das Stressigste, was wir erleben in unserem ganzen Leben. Und diese Frühgeburt ist per se schon so viel Stress für die Kinder, dass diese Erstversorgung an sich keine zusätzliche Belastung mehr darstellt. Die Kinder kriegen da jetzt keine extra Sedierung oder Narkose. Wir würden es gerne geben. Es gibt aber kein Medikament, was nicht noch mehr Nebenwirkungen hat und eben die Atmung unterdrückt und das Outcome verschlechtert. Also jede Gabe von Narkosemitteln hat bisher das Outcome verschlechtert. Solange wir nichts haben, was das Outcome verbessert, werden wir es weiterhin auch nicht tun. Und erst größere Kinder, die dann auch intubiert werden und beatmet werden für die Suffektentgabe, erst die kriegen dann eine Narkose dafür. Weil bei den ganz kleinen Kindern, wo das unmittelbar nach der Geburt stattfindet, geben wir nichts, weil die Kinder eben im Geburtsstress drin sind. Diese ganze Prozedur dauert ein paar Minuten. Dann ist das Suffektent appliziert, dann stabilisieren sich die Kinder noch ein bisschen und können im Prinzip, sobald das Suffektent wirkt, und der wirkt sofort, das erste Mal zu den Eltern kuscheln gehen. Also das ist etwas, was bei uns wirklich Standard ist, auch mit den kleinsten der kleinen Kinder an der Grenze der Lebensfähigkeit, gehen wir gleich nach der Suffektent-Applikation, wenn es irgendwie geht, zu den Eltern kuscheln, und das schaffen wir sowohl im Kreißsaal nach der Spontangeburt als auch nach dem Kaiserschnitt. Wobei es eben im Kreißsaal so ist, dass wir die ganze Suffektent-Prozedur im Sichtfeld der Eltern durchführen, also 2 Meter weg von den Eltern. Und sobald wir dann damit fertig sind, fahren wir wieder zurück und legen das Kind der Mutter auf den Haut auf Haut, also nackte Haut auf nackte Haut, auf die Brust, decken natürlich von oben das Kind weiter mit Folie ab und applizieren Wärme, damit das Kind nicht auskühlt. Aber das kuschelt dann das erste Mal so ungefähr 30 bis 45 Minuten nach der Geburt das erste Mal mit den Eltern. Das funktioniert sowohl im Kreißsaal als auch nach dem Kaiserschnitt. Nach dem Kaiserschnitt bemühen wir uns einfach, dass die Mutter noch heroben bleibt bei uns im Sektio-OP, weil der Aufwachraum bei uns einen Stock tiefer ist und wir nicht mit dem Kind dann quasi in den Aufwachraum fahren können, mit den ganz kleinen Kindern, weil das für die Kinder doch eine Belastung ist. Deswegen bleibt die Mutter dann noch quasi im Sektio-OP heroben, wird von der Anästhesie noch überwacht, was super toll funktioniert in der Zusammenarbeit und echt immer eine unglaubliche Freude ist für alle, wenn man eben sieht, dass diese kleinen Kinder spontan atmen, selber schnaufend bei der Mama kuscheln, und das ist total berührend und wirklich etwas Wunderschönes. Und es freut uns immer irrsinnig, wenn wir dann in der Zusammenarbeit im gesamten Team das möglich machen können. Normalerweise funktioniert das mit dem Bonding direkt nach der Geburt, versprechen können wir es aber nicht. Wenn es scheitert, dann scheitert es aber in der Regel nicht am Kind. Die Kinder können alle atmen. Wenn, dann scheitert es entweder daran, dass es der Mutter nicht so gut geht, oder dass schlicht und ergreifend der Sektio-OP, also der Operationssaal, gebraucht wird. Üblicherweise schaffen wir aber ungefähr eine halbe Stunde dann bei der Mutter zu kuscheln. 45 Minuten wäre uns lieber, aber das ist meistens dann im Arbeitsablauf dann schon sehr schwierig. Aber nach einer halben Stunde Kuscheln bei der Mama kommt das Kind zurück in den Inkubator. Inkubator ist auch so ein hässliches Wort. Wir brüten die Kinder nicht aus. Im Prinzip ist das ein Bett für Frühgeborene, wo eine Heizung drinnen ist, dass die Kinder eben schön warm haben. Das ist auch nichts anderes als ein Spezialbett, weil wenn der Opa ein Bett mit Lift hat, hat halt das Frühchen ein Bett mit Heizung. Aber was anderes ist es nicht. Ja, also da braucht man sich nicht fürchten davor. Das ist nichts anderes als ein spezielles Bett für Frühgeborene. Und dort drinnen liegt das Kind dann hoffentlich nicht sehr viel, oder liegt schon, aber halt verteilt über den Tag möglichst halt viel nicht im Inkubator drinnen, sondern draußen bei den Eltern kuschelnd. Und das ist auch etwas, was für die Eltern wirklich täglich möglich ist in der Regel, dass die Kinder herausgelegt werden und dann mit den Eltern kuscheln, sowohl mit der Mama als auch mit dem Papa, und ganz viel Haut auf Haut dann bei den Eltern verbringen. Wenn wir dann mit dem Kind auf die Neonatologie fahren, kann der Vater in der Regel mit uns mitkommen. Der Vater ist beim Bonden der Mutter möglichst auch immer mit dabei, natürlich. Bei der Mutter ist es so, dass versucht wird, und das ist auch etwas, was ganz oft oder was in der Regel immer möglich ist, dass jemand kommt, bei der Mutter Kolostrum zu massieren, diese erste Vormilch, die ist bei der Mutter ja schon vorhanden. Jedes Tröpfelchen, was wir kriegen, ist Gold wert. Das schaffen wir in der Regel innerhalb so ja, circa 1-1,5 Stunden nach der Geburt, dass jemand kommt und eben das Kolostrum massiert. Und dann ist eigentlich das, was wir als Erstversorgung bezeichnen, abgeschlossen. Das heißt, wenn alle drei Dinge erledigt sind, wenn das Kind stabil ist, wenn Mutter und Kind gekuschelt haben und wenn Kolostrum massiert ist, dann ist diese Erstversorgung einmal erledigt, dann kann man sich der Administration zuwenden. Und das Kind kommt dann eben zu uns, wird gewogen, gemessen, damit wir eben auch die Medikamente auf das richtige Gewicht und das alles berechnen können. Und dort bleibt das Kind relativ lange. Also das sagen wir den Eltern auch immer. Der Aufenthalt auf der Station dauert ungefähr so lange, wie die normale Schwangerschaft auch gedauert hätte. Das heißt, das Nachhausegehen ist angestrebt rund um den errechneten Geburtstermin. Also wenn der errechnete Geburtstermin erreicht ist, sollte das Kind fit genug sein, um eben auch gesund mit den Eltern mit nach Hause gehen zu können. Sobald die Mutter den Kreissaal oder den Aufwachraum verlassen kann, ist sie bei uns immer und jederzeit herzlichst willkommen. Wir freuen uns immer, wenn die Eltern da sind. Wir haben keine Besuchszeiten für Eltern, weil Eltern sind keine Besucher, sondern das ist Familie, die gehört dazu. Die stören uns auch nie, wenn die Eltern bei uns sind, sondern höchstens wir stören die Eltern in der Interaktion mit ihrem Kind. Und auch wenn am Anfang die Eltern dann immer so erschreckt sind und schauen, dass sie da eventuell im Weg sind und wir um sie herum arbeiten müssen, dann passt das total, weil, wie gesagt, sie stören uns nie. Wenn wir drei Schritte um die Eltern herum machen müssen, passt das schon. Wenn wir wirklich genau dorthin müssen, wo die Eltern gerade stehen, dann sagen wir das schon. Die Eltern dürfen immer bei den Kindern anwesend sein. Die einzige Zeit, wo sie nicht quasi beim Kind sein dürfen, ist dann, wenn Dienstübergabe im Zimmer ist, wenn die Pflege Kinder übergibt, die eben nicht die eigenen Kinder sind, dann ist aus Datenschutzgründen es notwendig, dass eben die Eltern draußen sind, weil die Pflege darf nicht oder kann nicht immer den Raum verlassen. Wir bemühen uns immer, dass wir quasi weggehen und die Eltern eben drinnen sein können. Aber es gibt eben spezielle Situationen, wo das nicht möglich ist. Aus dem Grund ist das die einzige Situation, wo die Eltern quasi draußen warten müssen. Sonst dürfen die Eltern bei jeder Prozedur auch mit dabei sein. Bei sterilen Prozeduren natürlich nur in der zweiten, dritten Reihe. Und dann ist es schon sinnvoller, wenn man kurz draußen wartet. Aber grundsätzlich dürfen sie dabei sein. Es ist natürlich so, dass wenn man dann irgendwelche Dinge tut, die nicht so nett sind und wie zum Beispiel einen Wehen von legen, das tut den Kindern weh. Es ist eine Nadel, es ist unangenehm. Unangenehm, es tut weh. Und wenn die Eltern einem dabei zuschauen, ist es durchaus so, dass vor allem jüngere Kolleginnen und Kollegen dann doch nervöser werden. Und wenn man dann versticht, nur weil man nervös ist, macht Sinn, wenn die Eltern kurz draußen warten. Auch das sagen wir den Eltern immer vorneweg, wenn irgendjemand sie bittet, kurz draußen zu warten, dann ist es im Sinne des Kindes, wir wollen nichts verheimlichen, sondern lieber nur einmal beruhigen müssen, weil es ist schwierig genug zu stechen und diese Venen zu treffen. Da braucht man nicht noch nervös auch noch sein und es dann schwieriger zu machen. Das heißt, dann wartet man halt kurz draußen und wenn der andere sagt, na, bleiben's drinnen, mir ist das wurscht, dann bleibt man halt drinnen. Aber grundsätzlich dürfen sie immer dabei sein. Was beim Kind ist, sobald die Kinder auf der Station sind, ist, dass sie dann einen CPAP aufgesetzt bekommen. Der CPAP ist ein Device, ein Gerät, was eben diesen Druck in der Lunge, diesen positiven Atemwegsdruck erzeugt. Und das ist immer etwas, was mit einer kleinen Maske oder mit so zwei Stöpseln in der Nase, den sogenannten Bronchs, appliziert wird. Das begleitet diese Kinder extrem lange bei uns. Also wir sind großzügig mit dem CPAP und beenden den CPAP wirklich erst, wenn die Atmung schön ist, wenn sie nicht mehr einziehen, wenn sie nicht tachypnoisch, also mit einer schnellen Geschwindigkeit atmen oder tief einziehen. Und man merkt, dass sie sich anstrengen. Das heißt, so eine Atemunterstützung haben die Kinder relativ lange. Sobald das am CPAP gut funktioniert oder so gut, dass man das reduzieren kann, den Druck, der in der Lunge herrscht, wechselt man dann im Verlauf des Aufenthalts auf eine Highflow-Brille, auf eine Nasenbrille. Das ist dann eben so ein kleineres Device, wo dann nur mehr zwei so kleine Düsen von unten in die Nase hineinschauen und dort dann auch noch eine Luft hineinblasen, ein Atemgas. Und das kann angereichert werden mit Sauerstoff. Das heißt, es ist nicht immer nur Raumluft, sondern es ist ein Sauerstoff, Druckluftgemisch, wo eben der Sauerstoff dann eben auch mehr als nur diese 21% haben kann. Und wenn dann diese Highflow-Brille auch nicht mehr notwendig ist, dann können die Kinder in der Regel in unser Familienzimmer wechseln, wo dann eben die Eltern sehr ausführlich, quasi eigenverantwortlich mit den Kindern da sein können und eben die Kinder versorgen. Highflow-Brille geht auch schon ein bisschen oft in diesen Familienzimmern, aber lieber ist uns dann oder besser ist es, wenn die auch schon weg ist. Aber die Highflow-Brille kann sein, also die soll das nicht begrenzen, dass die Kinder dann schon ins Familienzimmer kommen. Ja, wenn die Kinder dann bei uns sind, geht es dann um die Ernährung der Kinder. Da ist wiederum total wichtig, dass wir sehr, sehr, sehr an der Muttermilch oder hinter der Muttermilch her sind und jedes Tröpfelchen Milch von der Mama haben wollen. Wir wissen, dass das nicht immer ganz funktioniert, haben aus dem Grund auch eine Frauenmilchbank, wo die Milch von anderen frühgeborenen Müttern drinnen ist. Und wir tun die Menge an Milch, die wir nicht von der eigenen Mutter bekommen, dann eben aus der Frauenmilchbank auffüllen und so, dass die Kinder ausschließlich mit humaner Milch ernährt werden. Wir wollen wirklich nicht, dass irgendwelche, ich nenne sie immer Plastikmilchen, appliziert werden, also Pulvernahrungen oder künstliche Nahrungen, die sind super, wenn es nicht funktioniert oder wenn im späteren Verlauf, wenn es gar nicht geht. Aber bei den ganz Kleinen, die schaffen wir in der Regel zumindest in den ersten Wochen, wenn nicht ersten Monaten, immer mit humaner Milch entweder von der eigenen Mama oder eben aus unserer Reservelade zu versorgen, damit die Kinder eben ausschließlich humane Milch für ihren Nahrungsaufbau bekommen. Viele von diesen Kindern haben aber beim Entlassen auch noch eine Magensonde, wo eben dieses letzte Resterl, was die Kinder zu dem Zeitpunkt noch nicht selber trinken können, dann noch über die Magensonde appliziert werden. Das Entlassen mit Magensonde ist etwas, was bei uns eigentlich Standard und Routine ist. Die Magensonde ist so das Letzte, was die Eltern noch daran erinnert, dass ihr Kind ein Frühchen ist. Man braucht zwei Hände, um eine Magensonde zu bedienen, aber es dürfen wirklich zwei linke sein. Also Flüssigkeit durch ein Schlauchel zu bringen, funktioniert nicht so kompliziert. Das kriegen alle hin und das schaffen die Eltern super und sie machen das wirklich, wirklich super gut. Also Eltern bemühen sich so sehr um ihr Kind, die werden da nie irgendwas zu viel, zu wenig, falsch applizieren, sondern halten sich da ganz strikt an die Anweisungen, die auch schriftlich natürlich vorliegen und die Eltern unterschreiben das. Aber Angst zu haben, dass da irgendwie die Eltern das falsch machen, das hat sich einfach nicht bewahrheitet, das funktioniert super. Und das ist auch eines der ersten Dinge, dass die Eltern lernen bei uns auf Station, also sprich mit der Magensonde umgehen. Im Verlauf ist es dann so, dass die Eltern möglichst rasch integriert werden in die Pflege ihres Kindes, am Anfang unterstützend oder zuschauend und in der Erklärung, dass sie eben einmal lernen und den ganzen Umgang wahrnehmen und lernen und dann relativ bald entsprechend unsere NITCAP-Empfehlungen, wie man das Kind stabilisiert oder regulieren soll, helfen die Eltern dann der Pflege. Dann, wenn sie immer fitter und fitter werden, die Eltern, dreht sich das um, dass die Pflege dann den Eltern hilft oder dass die Eltern das gemeinsam machen unter der Aufsicht der Pflege. Und am Ende ist es wirklich so, dass die Eltern kommen, die Kinder eigenständig aus dem Inkubator nehmen, sich mit den Kindern hinlegen in die Kuschelliege, die direkt neben dem Bett vom Kind steht und das Kind dann selbst versorgt haben, herausgenommen haben und dann auch später wieder selbst hineinlegen. Das ist natürlich nicht von Anfang an so. Am Anfang wird das natürlich ganz vorsichtig herausgehoben, dann sind dann mehr Leute dort, sodass man das ganze Kind nicht sieht. Aber im Verlauf der Zeit werden die Eltern immer fitter und es ist immer faszinierend zuzusehen, mit welcher Selbstverständlichkeit diese Eltern mit diesen Kabeln und dem Ganzen umgehen und das irrsinnig toll handeln und das ist immer super. Ja, insgesamt der Aufenthalt bei uns in der Regel lang. Bis zum Geburtstermin ist das, was Standard ist. Und in der langen Zeit ist es natürlich verständlich, wenn die Eltern auch wollen, wenn ihr Kind von der Familie, von Freunden auch begrüßt wird, neues Leben muss begrüßt werden. Das verstehen wir natürlich sehr gut. Trotzdem ist es so, dass wirklich Besucher, und das sind wirklich Besucher und nicht Familie, also nicht nur Vater, Mutter oder Geschwisterkinder, die auch jederzeit herein dürfen, dürfen Besucher nur streng limitiert herein, einzeln herein und da auch nur die engste Verwandtschaft und Bekanntschaft. Aber es ist klar, man muss in der langen Zeit auch neues Leben begrüßen dürfen. Geht natürlich im Sommer besser, wenn auch beim Spazierengehen dann draußen sich mehr Leute treffen können. Aber bei uns auf Station erlauben wir dann wirklich nur einzelne Besucher, die dann einzeln hereinkommen, weil sonst wird es einfach zu turbulent und laut und trubelig an der Station. Ja, in der langen Zeit finden natürlich auch ganz viele Untersuchungen und medizinische Dinge statt. Auf die gehen wir dann in der Regel erst dann ein, wenn wirklich es notwendig ist. Oder wir werden es auch bei einem weiteren Podcast auch mal alles besprechen, was es da an Dingen gibt, die gemacht werden von Ultraschall, vom Kopf, Herz, Lunge, Niere, was wir uns alles anschauen, welche Dinge sein können, was passieren kann. Aber das ist grundsätzlich nicht so das Thema, wenn es darum geht, am Anfang einmal ein bisschen abzuschätzen, abzustecken, wie denn die Zukunft der nächsten Wochen, teilweise Monate denn auch sein wird. Was immer wieder ein Problem ist, ist die Transferierung von der Intensivstation auf die Normalpflegestation. Die wird von vielen, vielen Eltern immer als Hinauswurf aus der behüteten Umgebung der Intensivstation wahrgenommen. Ist etwas völlig Normales, wenn man sich eingelebt hat, ist so eine Änderung der Situation immer etwas, was mit Unbehagen, Ängsten oder sonst was behaftet ist. Den Vorteil, den wir haben, ist, dass unsere Eltern-Kind-Station, die eben die Nachfolgestation von der Intensivstation ist, vom selben Team versorgt wird, ärztlich und auch pflegerisch ein extrem enger Austausch besteht und die Stillberatung hier wie dort arbeitet, die Psychologinnen hier wie dort arbeiten und dass quasi das Team, was die Familien weiter betreut, nicht sehr unterschiedlich ist, aber trotzdem ist es ein Unterschied im Ambiente. Die Eltern-Kind-Station ist die Nachfolgestation bei uns, wenn es eben darum geht, dass eben das Gedeihen und das Wachsen unter Aufsicht noch erforderlich ist und die Vorbereitung aufs Nachhausegehen dann quasi durchgeführt wird. Wir freuen uns immer, wenn wir die Kinder entlassen oder transferieren können, weil das heißt, sie brauchen uns nicht mehr, sie brauchen die Intensivstation nicht mehr. Das ist immer ein totales Kompliment an das Kind. Für die Eltern ist es immer schwierig. Man kann ihnen diesen Transfer einfach dann nicht schönreden oder sonst irgendwie. Sie mögen es in der Regel nicht. Aber ich kündige ihn immer bei diesen Gesprächen auch an und alle sagen dann immer, ja, das wird schon gut und das passt, das akzeptieren wir. Wenn es dann wirklich ansteht, merken sie dann immer selber auch, dass das nicht ganz so lustig ist oder so einfach, aber das ist leider notwendig. Und wir machen das schon sehr geplant und gezielt, dass die Kinder, die mehr Bedarf haben von der Intensivstation, eher bei uns in den Familienzimmern bleiben und von dort entlassen werden. Und die besseren Kinder, die stabiler sind, die gesünder sind, die eben nicht so viel Bedarf an Intensivmedizin haben, kommen dann eben auf die Eltern-Kind-Station. Und das sind halt die Besseren. Das ist das Kompliment ans Kind und als solches muss man das auch nehmen. Und ja, mit dieser ganzen Ausführung dauert so ein Pränatalgespräch ja mindestens eine halbe Stunde, meist noch ein bisschen länger, weil dann eben Fragen, Rückfragen von den Eltern sind. Aber ich halte es für unglaublich wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, darüber spricht, was zu erwarten ist und den Eltern eben auch diese Angst vor dem Ungewissen bis zu einem gewissen Grad zu nehmen. Was wir dann auch machen, ist, dass wir den Eltern ein Buch empfehlen. Frühchen, großartige kleine Kämpfer von Silvia Wutte, das unter anderem auch von einigen Mitarbeitern von uns in Salzburg mitgestaltet werden hat können. Und da liegen mehrere Bücher auf bei uns, das können die Eltern dann mehrmals durchlesen. Da sind ganz viele Geschichten von Frühchen drinnen, aber eben auch ganz viel Information von Spezialisten, die da zwischendrin in eigenen Absätzen zwischen den Geschichten von den Kindern drinnen sind. Und das ist total gut zum Lesen. Und wir empfehlen Ihnen natürlich jetzt den Podcast, wo eben all diese Informationen auch mehrmals zum Nachhorchen sind. Das Zweite, was wir den Eltern empfehlen, ist, dass sie sich einmal unsere Intensivstation anschauen sollen. Das wird eben in Form von so einer kleinen Führung durch die Station durchgeführt, in der Regel von der Case Managerin oder von den Stillberatern. Da kriegen die Eltern einmal einen Einblick, einmal, wie schaut es bei uns aus, wo sind die Räume, wie schauen diese Intensivräume aus, wie schauen die Monitore, die Geräte aus. Sie können dann auch diese ganzen Dinge, die die Kinder dann haben werden, die Elektroden, den CPAP, die Maske, die Mütze, auf der der CPAP befestigt ist, einmal in die Hand nehmen, einmal die Haptik, einmal das alles sehen, sodass eben die Eltern sich dann nicht mit dem Ambiente überfordert sind, wenn sie dann auf die Station kommen, sondern sich gleich von Anfang an ganz aufs Kind konzentrieren können. Und das kommt total gut an. Und so gut wie alle Eltern, wenn es irgendwie ausgeht, nehmen das auch an. Ja, mit diesem Abschluss bedanke ich mich, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich hoffe, Sie haben wieder etwas mitnehmen können. Die weiteren Themen der Pränatalgespräche werden jetzt so nach und nach folgen. Und ja, ich freue mich, dass Sie uns weiter die Treue halten und freue mich auf die nächsten Folgen unseres Podcasts. Vielen Dank. Wir freuen uns sehr über Anregungen, wir freuen uns sehr über Fragen. Diese bitte am besten per E-Mail an frühstart@salk.at. Wir werden uns bemühen, alle Fragen zu beantworten und alle Anregungen in unserem Podcast entsprechend einzubauen und aufzunehmen. Weitere Informationen über die Neonatologie Salzburg finden Sie unter www.salk.at. Und weil wir uns bei der Betreuung unserer Kinder nicht auf Wunder, sondern auf Wissenschaft verlassen, sind wir auch Teil eines Forschungszentrums, dem Forschungszentrum Young Hope. Das ist das Forschungszentrum der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde der Paracelsus-Universität Salzburg. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch dort unter www.younghope.at besuchen würden, weil Spenden über diese Homepage gehen zu 100% in die Forschung und mit der Kennzeichnung NEO zu 100% an die Neonatologie. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns bald in der nächsten Folge wieder.
Das war Frühstart. Der Neo-Podcast für besondere Eltern. Wissen rund um Versorgung, Stillen, Nachsorge und Entwicklungskontrollen von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Am Mikrofon Martin Wald von der Neonatologie Salzburg. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keine medizinische Beratung. Die Sprecher sind für die Inhalte verantwortlich. Sie unterliegen dem Wandel der Wissenschaft.